Augsburger Allgemeine Live. Allgemeine
Live. Das Talkformat mit Prominenten aus Politik und Gesellschaft.
Wie überraschend war Putins Angriff auf die Ukraine im Februar vor nun ziemlich genau 4 Jahren tatsächlich? Wie kam es dazu, dass Deutschland sich in seiner Energiepolitik, manche sagen sehenden Auges, einem brutalen Machthaber mehr oder weniger auslieferte? Und wie geht es nun weiter in und mit der Ukraine? Gibt es vielleicht schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja jetzt in wenigen Tagen beginnt, die erste Möglichkeiten, dass man ein zartes Pflänzchen der Verständigung findet? Diese und viele andere spannende Fragen, meine Damen und Herren, wollen wir an diesem Abend erörtern. Und ich glaube, das zeigt auch der volle Raum hier, wir könnten uns dafür keine besseren Gäste wünschen. Liebe Katja Kloger, lieber Georg Maskolo, herzlich willkommen in Augsburg. Meine Damen und Herren, ich glaube, Ihnen muss ich dieses Journalisten-Ehepaar, das mehrere Bestseller bereits geschrieben hat, gar nicht groß vorstellen. Trotzdem einige Worte. Katja Kloger war Korrespondentin des Stern in Russland und in den USA. Da haben wir, Katja, das wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, uns mal 2004 getroffen, als ich mit Frau Merkel vor Ort war. Und ich wollte da irgendwie an den Herrn Ischinger ran, der damals Botschafter war in den USA. Und das war irgendwie nicht möglich. Und er war ganz wichtig. Und ich ging in dieses Hotel. Und wer sprach einfach mal so mit Herrn Ischinger und saß da am Tisch? Das waren Sie. Insofern hat mich das schon vor 20 Jahren sehr beeindruckt. Und lieber Georg Maskolo, dich, ich sage jetzt du, zeichnet vieles aus, aber auch, dass du lange Jahre mein Chef beim Spiegel warst. Das sind Jahre, die ich in guter Erinnerung habe. Du stehst wie kaum jemand anders in Deutschland für die investigative Recherche, natürlich beim Spiegel, aber dann auch als Chef der Investigativabteilung der Süddeutschen Zeitung zusammen mit WDR und NDR. Und ihr beide, Sie beide haben nun das Buch geschrieben, Das Versagen über die, so heißt es, über die deutsche Russlandpolitik. Wir haben nachher auch einen Buchtisch, wo das Buch erworben werden kann, dann natürlich auch signiert wird. Und das Buch, muss ich sagen, ist schon was ganz Besonderes. Es zeichnet mit Schlüsseldokumenten, mit geheimen Dokumenten, mit Gesprächen von Leuten, die man eigentlich sonst nicht irgendwie als Journalist sprechen kann, nach, wie diese deutsche Russlandpolitik eben, und das werden wir diskutieren, die falsche Abzweigung nahm, die sie eben genommen hat. Das Buch hat sich 80.000 Mal, habt ihr mir gesagt, inzwischen verkauft. Das ist für ein Sachbuch eine schier unglaubliche Zahl. Und ich freue mich auch deswegen, dass wir jetzt gemeinsam gleich diskutieren können. Und weil das Thema Russland und das Thema Außenpolitik nun kompliziert ist, wie wir alle wissen, freue ich mich, dass ich auch als Chefredakteur, dass der Augsburger Allgemein hier nicht alleine moderieren muss. Ich habe mir kompetente Hilfe geholt. Freue mich, dass unsere Außenpolitikchefin Margit Hufnagel diesen Abend mit mir moderieren wird. Und damit, liebe Margit, liebe Frau Kloger, lieber Georg, darf ich euch auf die Bühne bitten.
Guten Abend auch von mir. Wir haben mit Ihrem Besuch einen Tag erwischt oder eine Zeit erwischt, wie sie besser eigentlich gar nicht sein könnte oder schlechter, je nachdem, wie man es nimmt. Auf jeden Fall, das Interesse der Leute zeigt ja, dass das Bedürfnis nach Einordnung, nach Erklärungen groß ist. Jetzt steht ein Datum bevor, der 24. Februar, da jährt sich schon zum 4. Mal die Vollinvasion der Russen in der Ukraine. Ein Krieg, der irgendwie kein Ende zu nehmen scheint. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie diesen Tag erlebt haben, als Sie gehört haben, es ist jetzt tatsächlich das passiert, wovor so viele gewarnt haben, woran manche gar nicht glauben wollten und was dann aber Ausmaße angenommen hat, die für viele Leute, glaube ich, gar nicht vorstellbar waren?
Ja, es hat eigentlich ein kleines bisschen Vorlauf sogar für uns, denn ich kann mich gut erinnern, dass ich am 12. Juli, es ist auch noch ausgerechnet mein Geburtstag, dass ich sozusagen wach wurde und durch meine Mails und so alles Mögliche irgendwie ging und stieß auf der Website des russischen Präsidenten auf einen Aufsatz, den der russische Präsident, der ja an Geschichte sehr interessiert ist und sich auch mit vielen Details dieser Geschichte beschäftigt, geschrieben hatte. Ein Aufsatz mit dem Titel über die Einheit des russischen und ukrainischen Volkes. Ein Aufsatz, in dem er auf 15 so engen bedruckten, wenn man es dann ausgedruckt hat, Seiten dargelegt hat, warum am Ende die Ukraine ja eigentlich ein Teil von Russland ist und warum am Ende Ukrainerinnen und Ukrainer und Russen ein Volk seien. Ich habe das gelesen und war ganz tief erschrocken, weil sich dieser Aufsatz, der bei uns in Deutschland, wir steckten noch mitten in der Pandemie, wenn Sie sich erinnern, der bei uns in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist, weil ich diesen Aufsatz, und ich habe viel gelesen vom russischen Präsidenten, weil er mir wie eine Kriegserklärung erschien. Das war im Juli des Jahres 2021 und dann kam im November des Jahres zwei ausführliche Dokumente, sagen aus dem russischen Außenministerium, die sich mit Vorschlägen, sprich Forderungen über eine neue europäische Sicherheitsordnung beschäftigten. In Punkten dargelegt, was sich die russische Seite so vorstellt. Und wenn man sich das durchgelesen hat, dann musste man eigentlich wissen, dass das die Forderung nach der Aufgabe der amerikanischen Präsenz, also der NATO-Präsenz, sagen in Europa sind und Vorstellungen zur Gestaltung einer europäischen Sicherheitsordnung nach Putins Vorstellungen. Das war der zweite Tag, an dem ich so ganz tief erschrocken war. Und ich weiß noch, dass ich zu Georg sagte, hier wird etwas ganz Schlimmes passieren. Und insofern war dann der 24. Februar, als wir dann alle irgendwie diese Fernseherklärung des Präsidenten sahen. Wir erinnern uns ja selbst mit so einem blassen, ganz ernsten Gesicht und ja doch schon damals de facto mit dem Atomkrieg drohte, war dann eigentlich nur die logische Folge.
War Ihnen denn aber zu diesem Zeitpunkt klar, welche gewaltigen Konsequenzen dieser Krieg haben wird? Deutschland war ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch immer gut drin, Sachen einfach wegzuignorieren, auch gerade Putins Kriege irgendwie wegzuignorieren. Und jetzt hat es quasi die ganze Welt, viele unserer Gewissheiten auf den Kopf gestellt. War Ihnen das zu dem Zeitpunkt schon klar, welches Ausmaß da jetzt ausgelöst wurde?
Ja, ich glaube, dass sich das tatsächlich abgezeichnet hat und sich tatsächlich auch schon in den Wochen und Monaten vor dem 24. Februar abgezeichnet hatte. Weil es ja zu einer sehr engen Allianz Europas mit den USA gekommen ist und man ja Wladimir Putin auch nicht im Unklaren darüber gelassen hat, was die Konsequenzen einer allumfassenden Invasion in die Ukraine sein würde, dass es danach zum ersten Mal kein Weiter-so geben würde, dass es zum ersten Mal wirklich klare und harte Sanktionen geben würde, dass Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen würde. All das ist für ihn kein Geheimnis gewesen. Es ist eigentlich der Versuch gewesen, ihm von dem Krieg abzuhalten. Deswegen war Emmanuel Macron in Moskau, deswegen hat Olaf Scholz sich diese stundenlangen Tiraden, wenn Sie sich erinnern, an diesem langen Marmortisch da im Kreml angehört, eigentlich nur, um zwischendurch zu sagen, wenn es zu einem großen Krieg gegen die Ukraine kommt, dann wird es ganz anders sein, als es bisher im europäisch-amerikanisch und im europäisch-russischen und im deutsch-russischen Verhältnis gewesen ist. So, und es war die Hoffnung, dass Wladimir Putin ein großes Interesse an guten Geschäften hat. Das hatte er auch immer. Aber noch größer war sein Interesse daran, diesen Krieg zu führen. Das heißt, die Hoffnung hat sich dann zerschlagen, ihn letztlich durch den Einsatz aller politischer und ökonomischer Macht von einem großen Krieg abhalten zu können.
Vielleicht kann man ergänzen, dass der 24. Februar 22 ja jetzt nicht sagen, der Beginn von etwas war, sondern es war ja im Grunde die Fortsetzung eines Krieges, den Wladimir Putin ja schon 10 Jahre, fast 10 Jahre vorher begonnen hatte, durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und dann natürlich durch den Beginn dieses sozusagen erklärt unerklärten, aber de facto Krieges im Donbass, also im Osten der unabhängigen Ukraine. Wir haben über Jahre versucht, und vielleicht sprechen wir auch drüber, in welchem Dilemma ja dann auch so eine deutsche Politik gesteckt hat. Wir haben über Jahre versucht, auch mit dem großen Engagement der Kanzlerin in dem sogenannten Minsker Friedensprozess Russland, sprich Wladimir Putin und seine Machtelite irgendwie mit einzubeziehen, um diesen erklärt unerklärten Krieg im Osten der Ukraine wenigstens so einigermaßen unter Kontrolle zu halten, das Leben der Menschen dort irgendwie ein bisschen erträglicher irgendwie zu machen. Und damit haben wir uns über Jahre und Jahre sozusagen gerettet und in gewisser Weise dann auch mit einem Zustand zufrieden gegeben. Und wir haben gedacht, dass wir durch Nord Stream 2, der sozusagen die Verträge dafür, für diesen zweiten doppelten Pipeline-Strang durch die Ostsee wurden im September 2015 unterzeichnet. Wir haben offensichtlich gedacht, dass wir Wladimir Putin an seinen Profitinteressen dann doch so packen können, dass er nicht zum Äußersten greifen würde.
Sie sagen es eben auch, wir hatten ja immer so dieses Bild von Putin im Kopf, dass wir ihn schon irgendwie kennen. Klar, er war so dieser KGB-Mann, ein bisschen undurchsichtig, aber trotzdem haben wir geglaubt, wir haben ihn in gewisser Weise im Griff und können ihn vielleicht bei seinen eigenen Interessen packen. Sie enden in Ihrem Buch mit dem Einmarsch, mit dem Volleinmarsch der Russen in der Ukraine. Aber Sie beginnen Ihr Buch mit einer Szene, die ja beispielhaft ist für die deutsche Russlandpolitik, nämlich Putins Rede im Bundestag. Die Rede hat das Russlandbild in Deutschland über Jahre hinweg geprägt und viele glauben, Putin hätte sich vielleicht einfach nur radikalisiert, hätte sich gewandelt und es hätte irgendwann mal einen anderen Putin gegeben. Wie sehen Sie das denn? Gab es mal einen anderen Putin oder war er schon immer so und hat uns nur getäuscht?
Tja, das ist ja die Frage, wer ist eigentlich dieser Wladimir Putin, den sich die deutsche Politik vom ersten Moment an stellt. Und da gibt es so eine ganz besondere Konstellation, als er da im Jahr 2000 Präsident wird. Der Rest der Welt weiß praktisch nichts von Wladimir Putin. Und die einzigen, die eigentlich sehr viel über Wladimir Putin wissen, sind die Deutschen. Und der Grund dafür ist, dass er eine jahrelange Vergangenheit als KGB-Agent in Dresden hatte, etwas, was nach der Wende zu Ermittlungen geführt hat. Das heißt, da hatte man ein gutes Bild davon, was hat er da eigentlich getan. Vor allem aber auch, weil Wladimir Putin schon in den 90er Jahren, damals als stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg, anfängt, so ein politisches und wirtschaftliches Netz in der Partnerstadt Hamburg zu knüpfen. Also die Deutschen wissen viel über Putin. Und dann gibt es im Grunde in dem Moment, in dem er in den Kreml kommt, eine sehr gute und kluge Strategie, die dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder auf den Tisch gelegt wird, die heißt, vereinfacht gesagt, Deutschland hat jedes Interesse an den bestmöglichen Beziehungen zu Russland. Ja, selbstverständlich, was auch sonst. Aber man muss schon vorsichtig sein, wohin jemand, der die besondere Profession eines ehemaligen Geheimagenten hat, dieses Land eigentlich führen wird. Und die Antwort auf die Frage, was Putin eigentlich mit Russland vorhat, die gibt er ja sehr schnell. Und die ersten Opfer dieses Präsidenten sind die Russinnen und Russen selbst. Diejenigen, die darauf gehofft haben, dass dieser sehr schwierige, aber dann hoffentlich unumkehrbare Weg in demokratische Verhältnisse fortgeführt wird. Dass es eine Rechtsstaatlichkeit gibt, dass es eine Medienfreiheit gibt, dass Widerstand gegen den russischen Präsidenten, völlig egal, ob man Oppositioneller oder Journalistin oder Journalist ist, nicht tödlich endet, was in den 2000er Jahren sehr früh beginnt. Das heißt, auf welche Reise sich Wladimir Putin begibt, ist sehr früh und schnell klar. Deswegen habe ich mit diesem Bild des anderen Putin meine Schwierigkeiten. Ich könnte auch sagen, ich glaube es nicht. Der Putin des Jahres 2014 ist nicht der Putin des Jahres 2014, auch nicht der Putin des Jahres 2022. Aber die Anzeichen, wohin er dieses Land führt, was seine Vorstellungen sind, die sind sehr früh da und sie werden auch gesehen, als wir uns auf den Weg für dieses Buch gemacht haben. Man versucht dann ja mit sehr vielen derjenigen zu reden, die so an diesen entscheidenden Schlüsselstellen dabei gewesen sind. Und zu den ersten Besuchern im Frühjahr 2000, noch bevor er überhaupt Gerhard Schröder kennenlernt, Wladimir Putin, fährt Joschka Fischer mit einem hochrangigen Diplomaten des Auswärtigen Amtes zu Putin und die beiden reden ein paar Stunden. Und dieser Diplomat hatte die Angewohnheit, in seiner Jackentasche immer so ein kleines Notizbuch zu haben und sich auf dem Rückweg dann so seine persönlichen Notizen zu machen. Und nach dem Gespräch mit diesem Putin, der da gerade 6 Wochen Präsident ist, schreibt er da rein, harter, kalt entschlossener Operateurpunkt, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Es hat diesen Blick, auch diesen kühlen und klugen Blick auf diesen Wladimir Putin, den hat es von Beginn an gegeben, auch im deutschen Regierungsapparat gegeben. Aber zu häufig sind diese Stimmen nicht ernst genug genommen worden, um es mal freundlich zu formulieren.
Frau Kluger, Sie haben diesen Putin ja für den Stern eine ganze Weile mal begleitet für eine große Reportage. Er hat Einblicke damals gegeben, die heute unvorstellbar sind. Sie auf bestimmte Termine mitgenommen, wo das heute gar nicht mehr denkbar wäre natürlich. Wie haben Sie ihn damals kennengelernt und wie hat er denn dann auf die, falls das sozusagen kommuniziert wurde, wie hat er denn dann auf Ihre Reportage reagiert, die ja nicht ganz so ausgefallen ist, wie er sich das womöglich vorgestellt hatte?
Ja, das war schon eine, sagen wir mal, der spannendsten Erfahrungen in meinem journalistischen Leben, die Möglichkeit zu haben, den russischen Präsidenten über Monate, jetzt nicht jeden Tag, aber doch über Monate immer wieder begleiten zu können auf Auslandsreisen, in seiner sozusagen Air Force One irgendwie mitzufliegen, aber vor allen Dingen auch ihn sozusagen zu Hause immer wieder sozusagen besuchen zu können, in seiner Residenz vor den Toren irgendwie Moskaus. Und es zeigte sich ja so ganz, ganz früh, es war während seiner ersten Amtszeit, als mir das möglich war, es zeigte sich ganz, ganz früh, dass da schon jemand mit einem ganz großen und ausgeprägten irgendwie Machtanspruch, auch einem sehr personalisierten Machtanspruch angetreten war, der sehr stolz darauf war, sagen, auch all die Annehmlichkeiten zu präsentieren, die dieses Amt so mit sich bringt. Also das eigene Schwimmbad, die eigene Turnhalle, in der er seine Form des Judo irgendwie praktizierte, der Reitstall mit den Vollblütern, die ihm, ich glaube, vom Präsidenten von Turkmenistan geschenkt worden waren, mit einem englischen Pferdewart, auch schon damals. Und zugleich sich sagen, präsentierte als bescheidener, überaus höflicher, ratsuchender Mann. Das hat mich so fast am meisten irgendwie verblüfft. Als jemand, der das Gespräch suchte, dann abends, oder der sagte, oh, Habt ihr Hunger, habt ihr Durst, ich schmiere euch ein Butterbrot, ich koche euch einen Tee, was er auch gemacht hat. Er wollte auch immer Deutsch sprechen mit mir und ich habe immer Russisch gesprochen mit ihm, auch schon aus Höflichkeit gegenüber dem Amt. Und er fragte dann immer, wie macht ihr das in Deutschland, wie macht ihr das im Westen mit der Demokratie, wie geht das, Bürgerbeteiligung, was macht ihr mit den Sozialsystemen in eurem Land? Wie schafft ihr sagen wirtschaftliche Modernisierung? Also die vermeintlichen Fragen eines Lernenden. Und ich habe versucht, die beste mir mögliche Antwort zu geben. Aber wenn ich dann begonnen habe zu fragen, was und wie möchten Sie denn das umsetzen, von dem Sie jetzt sprechen, dass das für Ihr Land auch der richtige Weg ist, dann war so eine merkwürdige, distanzierte Leere. Also es schien mir manchmal wie so ein, soll ich das sagen, wie so ein Gefäß, das am Ende aber leer blieb, weil er ja in Wahrheit etwas ganz anderes vorhatte mit seinem Land und das irgendwie von Anfang an. Und das bringt mich nochmal zu einem Punkt, den, glaube ich, wir lange auch unterschätzt haben, was es bedeutet, ein Offizier des Geheimdienstes KGB zu sein, des blutigsten und machtvollsten Geheimdienstes, den die Geschichte kannte. Millionen und Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Wladimir Putin hat sich von diesem Geheimdienst niemals distanziert. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Er ist bis heute stolz darauf, ein, wie er es selber nennt, ein Tschekist zu sein. Und ein kleines Symbol dafür ist jedes Jahr im Dezember, glaube ich, der Tag der Mitarbeiter des Geheimdienstes. Und da versammeln sie sich dann alle irgendwie ordengeschmückt. Und Wladimir Putin hält jedes Jahr eine Rede darauf, wie tapfer und stolz diese Mitarbeiter des Geheimdienstes sind, wie sie das Vaterland verteidigen gegen den Feind. Und der Feind, der sitzt hier im Westen.
Wenn man sich diesen Putin vor Augen führt, den Sie beide jetzt beschrieben haben, und sich anguckt, dass gegenwärtig ja sogenannte Friedensgespräche stattfinden in Abu Dhabi, wo man versucht sozusagen, auch sehr unter amerikanischem Druck natürlich, einen gewissen Frieden mit der Ukraine, einen Waffenstillstand, vielleicht als ersten Schritt hinzukriegen. Hat das irgendeine Aussicht auf Erfolg? Hat Putin anders gefragt, irgendein Interesse, dass dieser Friedensprozess aktuell zu einer Lösung führt?
Also die bisherigen Anzeichen sprechen nicht dafür. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass die Anzeichen sich verdichten, dass dieser Krieg irgendwann zu einem Ende kommen wird. Und einer der Gründe dafür ist, dass die entscheidende Front, an der er inzwischen ausgetragen wird, gar nicht mehr im Donbass verläuft, sondern er verläuft im Himmel über den Großstädten der Ukraine, in denen Zustände herrschen, die wir alle uns nicht vorstellen können und nicht vorstellen wollen. Minus 20, minus 25 Grad und eine nicht mehr, in weiten Teilen nicht mehr existierende Energieversorgung. Das ist der Plan Russlands von Beginn an gewesen. Deswegen diskutieren wir seit so vielen Jahren über die Frage, wie stärkt man die ukrainische Luftverteidigung? Weil klar war, dass die russischen Schläge im Grunde dazu dienen sollen, das Land energielos zurückzulassen. Und viele Jahre lang hat auf eine bewundernswerte Art und Weise und mit viel Unterstützung die Ukraine dieses Szenario abwenden können. Und jetzt kommen wir ihm gefährlich nahe. So dass die Frage, ob der Druck jetzt nicht irgendwann so groß werden wird, dass die Ukraine nicht alle Zugeständnisse, aber viele Zugeständnisse machen wird. Ich fürchte, dass es Anzeichen dafür gibt, dass dieser Moment näher rückt. Und ich glaube auch, dass dann allerdings vor allem für uns eine andere, nicht weniger wichtige Phase beginnen wird, nämlich die Phase, wie stützt und hilft man dann eigentlich diesem geschundenen Land? Für Wladimir Putin ist es natürlich eine traumhafte Vorstellung, sich einen Teil des Landes einverleiben zu können und den Rest gesellschaftlich, politisch, moralisch so verwundet und verstört zurückzulassen, dass er gucken kann, ob nicht dann so Stück für Stück auch der Rest der Ukraine sich in Richtung Russland bewegen könnte. Und deswegen wird die Frage, welche Perspektive gibt man der Ukraine dann eigentlich? Wie lange dauert es, bis sie eine Perspektive bekommen, Mitglied der Europäischen Union zu werden? Mitglied der NATO werden sie nicht werden, aber Mitglied der Europäischen Union. So, wer unterstützt sie im Bereich des Wiederaufbaus, was eine gigantische Aufgabe sein wird? Ich glaube, sich zu denken, dass das, was uns bevorsteht, vorbei ist, wenn die Waffen schweigen, dass das grundfalsch ist, sondern dass viele der größten und wichtigsten Aufgaben dann erst auf uns zukommen.
Eine der Fragen wird ja sein, dann, wie man die Sicherheit, ich sage es jetzt mal despektierlich vielleicht, dieser Rest-Ukraine sicherstellen kann. Und das wird ja ehrlich gesagt, auch wenn wir hier schon darüber reden, ob europäische Soldaten irgendwie in der Ukraine zum Einsatz kommen könnten, da wird das ohne die Amerikaner kaum glaubhaft möglich sein. Die NATO ist keine Option, darauf hast du natürlich zu Recht hingewiesen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht, Frau Gloger, dann geschehen, damit sozusagen diese Ukraine, wie auch immer sie dann aussieht, einigermaßen gewiss sein könnte, dass so ein Wiederaufbau, so eine Annäherung an Europa, dass das auch von einer gewissen Dauer und Haltbarkeit und Verlässlichkeit sein könnte?
Zunächst mal, glaube ich, gilt es festzuhalten, Wladimir Putin spielt auf Zeit. Er glaubt, die Zeit ist auf seiner Seite. Er glaubt, bei allen Enttäuschungen über den gewünschten schnellen Deal, den er mit Trump in Anchorage schließen wollte, bei aller Enttäuschung irgendwie darüber, glaubt er, dass er am Ende die Amerikaner irgendwie dazu kriegt, irgendwie so einen Deal einzugehen. Und seine zentralen Forderungen, von denen ist er bislang kein Jota abgewichen. Da geht es ja nicht nur um den Donbass, nur in Anführungszeichen um den Donbass, und sondern auch das restliche verbliebene Territorium dieser Gebiete, dass seine Truppen noch nicht erobert haben. Es geht vor allen Dingen ja auch um zwei ganz zentrale politische Forderungen, nämlich zum ersten um die sogenannte Entnazifizierung, Denazifizierung der Ukraine in seiner Sicht. Herrschen in Kiew Nazis. Und zweitens sagen die Entmilitarisierung der Ukraine, will sagen, eine Armee, die russischen Truppen oder möglichen neuen oder zukünftigen russischen Vorstößen dann am Ende nicht gewachsen ist. Also wäre das ja schon mal eine der allerersten wichtigsten Bedingungen, ja, die man erreichen müsste, umsetzen müsste, damit die Ukraine überhaupt eine Chance haben wird, weiterhin unabhängig und souverän zu bleiben, also eine kampfstarke, große Armee, eine Armee, die eingebunden wird, eben weil sie auch eine sehr kampferfahrene Armee ist, das ist ja nicht ohne, ne? Die eingebunden wird sozusagen in westliche Kooperationsstrukturen, das muss nicht unbedingt die NATO sein. Das wäre schon mal sagen ein wichtiger Punkt. Die Frage, die immer wieder kommt, Bodentruppen, deutsche Soldaten wieder in der Ukraine, eine furchtbare Vorstellung. Diese Bodentruppen, ich, vielleicht sieht Georg das ganz anders, kann mir das nicht vorstellen zum jetzigen Zeitpunkt, dass das geschehen wird, auch weil die Vereinigten Staaten das nicht wollen. Aber die US-Administration mit Klarheit und diplomatischer Finesse irgendwie dazu zu bekommen, dass sie ein Commitment gibt für eine Unterstützung, etwa im Geheimdienstbereich, Aufklärungsdaten. Das wäre irgendwie ja ein weiterer irgendwie großer Schritt. Und wie Georg es sagte, die Zahlen, die im Moment auf dem Tisch liegen für den Wiederaufbau der Ukraine und der zerstörten Infrastruktur und der zerstörten Wirtschaft, sind so grob 500 Milliarden Dollar notwendig. Niemand weiß so ganz genau, woher die eigentlich kommen sollen. Aber dass dann doch irgendwie Europa und die immer noch stärkste Volkswirtschaft in diesem Land, Deutschland, da einen Beitrag leisten können und vielleicht auch sollten, wäre eine dritte Möglichkeit.
Peter, vielleicht eine Sekunde, eine ganz kleine Zeitreise, warum die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine so eine große Rolle spielt, wenn wir einmal in der Geschichte zurückreisen. Die Sowjetunion zerfällt und es entsteht wieder eine unabhängige Ukraine. Und die Ukraine wird sozusagen als Staat wiedergeboren und ist aus dem Stand die drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Aufgrund der vielen Nuklearwaffen, die sich auf dem ukrainischen Territorium befinden. Und dann entscheidet sich die Ukraine, auch zwei andere Staaten, Kasachstan und Belarus, zu etwas historisch geradezu Einmaligen. Sie sagen, diese Waffen geben wir ab. Die geben wir restlos ab. Schon damals gibt es in der Ukraine auch eine Diskussion. Es gibt diejenigen, die sagen, naja, wir sind da schon in so einer schwierigen Nachbarschaft. Wie wäre es denn, wenn wir alles abgeben, aber so ein Regiment von unseren Langstreckenraketen, die bewahren wir uns mal lieber auf, weil man nie weiß, irgendwie was kommt. Aber es gibt damals einen großen Druck und die Ukraine entscheidet sich, alle Waffen abzugeben. Und dann kommt es zu etwas, wovon Sie alle schon mal gehört haben, dem berühmten Budapester Memorandum, unterschrieben auch von Russland. Von Russland. Die Garantie territorialer Integrität. Und das wird spätestens im Jahr 2014 mit der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine brutal gebrochen. Und die ukrainische Erfahrung ist, dass das, was da mal zugesagt worden ist, dass diese Garantien im Grunde nichts wert sind. Das ist das große Trauma der Ukraine. Ein Land, in dem der Begriff kriegsmüde zu sein, glaube ich, weit verbreitet ist. So wie ohnehin der Begriff kriegsmüde, wie ich finde, bis heute ein sehr schöner ist. Was denn um Himmels Willen sonst? Aber wonach sie suchen, ist nach einem sicheren Weg, nach einer gewissen Garantie, die es ihnen ermöglicht zu wissen, dass es nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder wann auch immer aufs Neue beginnen wird.
Glauben Sie denn, dass die EU wirklich den Mut hat, der Ukraine da so einen schnellen Weg in die Gemeinschaft zu ebnen? Ich meine, vieles, was wir jetzt sehen, hatte ja auch seinen Ursprung darin, dass viele Ukrainer diesen Weg in die EU unbedingt gehen wollen, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dafür viele auch ihr Leben gelassen haben. Also das war ja auch das, was Putin offenbar Sorge gemacht hat, Angst gemacht hat. Glauben Sie, dass die EU stark genug ist, dass es sich einig genug ist, diesen Weg wirklich in großer Geschwindigkeit zu gehen?
Also ich habe in meinem Leben so viele falsche Prognosen abgegeben, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, davon irgendwie die Finger zu lassen, weil ich auch glaube, dass unser Beruf im Kern darin besteht, sagen wir mal, die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit so gut es denn irgend geht zusammenzusetzen, sodass sie Schritt mit den Ereignissen halten können, um dann zu ihren eigenen Entscheidungen zu kommen. Aber wenn ich schon mal einen Fuß auf dieses glitschige Feld setze, dann würde ich sagen, alle Empirie spricht dagegen, weil wir das im europäischen Maßstab nie geschafft haben. Wir haben die großen Schritte, über die wir in diesen Zeiten so viel sprechen, die haben wir nie machen können. Wir sind im Bereich der europäischen Verteidigung nicht vorangekommen. Wir sind im Bereich gemeinsamer europäischer Außenpolitik nicht vorangekommen. Wir sind im Bereich europäischer nachrichtendienstlicher Kooperation, die uns ein Stück unabhängiger von den USA machen können, nicht wirklich vorangekommen. Und all das sind Dinge, wir gehen jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren oder so zur Münchner Sicherheitskonferenz, wo ich mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern kann, wann wir eigentlich angefangen haben, das zu diskutieren. Und der Fortschritt ist gering. Also schaue ich zurück, dann gibt es eigentlich wenig, was einen hoffnungsfroh stimmen kann. Mit einer Ausnahme. Und das ist, dass es mir jedenfalls in Berlin so geht, wenn ich mit den Handelnden spreche. dass ich eine solche Form von doppelter Beunruhigung in der Mischung aus einem aggressiven Russland und einem früheren Partner USA, dass es ein Maß an Erschütterung ausgelöst hat, dass ich auch nicht ausschließen würde, dass sich jetzt eine Reihe europäischer Länder zusammenfinden und zu einer Entschlossenheit und zu einer Geschwindigkeit bereit sind, die uns dann alle erstaunen würde. Ich muss sagen, dass ich auf genau einen solchen Moment hoffe, weil ich mich in meinem fast 40-jährigen Berufsleben an keine Zeiten erinnern kann, die ich als so kalt empfunden habe wie diese, sodass vieles von dem, was auf dem Tisch liegt, über das wir seit so langer Zeit sprechen, von dem wir wissen, dass es mühsam und kompliziert, aber gleichzeitig zwingend ist, dass eigentlich der Moment, große Schritte zu gehen, jetzt ist. Also mal schauen, ob wir an diesem Wochenende auch mit der einen oder anderen Rede, dem einen oder anderen Vorstoß nicht weit von hier entfernt in München überrascht werden. Ich hoffe darauf. Und wenn es dann nicht nur eine super Rede ist, sondern hinterher auch was draus würde, dann wäre das ja schon mal was.
Naja, man kann natürlich so ein klein bisschen skeptisch sein, wenn man allein die Reaktion der Bundesregierung auf das Interview liest, das der französische Präsident Macron gerade der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Da schluckt man natürlich irgendwie schon so ein klein bisschen. Aber ungebrochen ist unsere Hoffnung, dass die Rede des Bundeskanzlers in München eine bahnbrechende sein wird. Er spricht ja selbst gar nicht mehr von Zeitenwende, sondern er spricht von einem Epochenbruch. Das ist ja schon auch sozusagen eine Ansage. Und lassen Sie mich zu diesem Ukraine-EU-Szenario nur zwei ganz winzige Gedanken. Ich hatte mich in den vergangenen Tagen viel beschäftigen müssen, weil ich in München dazu was arbeiten darf, mit den baltischen Staaten und ihrer Position auch in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf Russland, aber auch in Bezug auf Deutschland und die EU. Es gibt schon die Sorge auch in den baltischen Staaten, dass nach einem Waffenstillstand und einem wie auch immer gearteten Friedensschluss, dass die Lage sagen, in der Ukraine, dass die sozial, ökonomisch, psychologisch, gesellschaftlich, politisch, dass die so kompliziert und komplex und auch gefährlich werden kann, dass man von einem gewaltigen Bosnien spricht. Diese Sorge ist schon da. Also wenn das die Alternative ist, dann kann ich mir nur wünschen, dass es aber einen Schnellzug für die Ukraine Richtung EU gibt. Und der zweite Gedanke ist ein Zitat des langjährigen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, das er zum ersten Mal interessanterweise im September 1989, also noch vor dem Fall der Mauer, vor den Vereinten Nationen benutzt hat und danach viele Male mehr, weil es wirklich ein tolles Zitat ist. Er sagte nämlich, die Geschichte wiederholt in der Regel ihre Angebote nicht. Also man muss sie ergreifen, wenn sie da sind.
Dass es so eine große Skepsis gibt, hat natürlich auch viele Gründe. Also Deutschland hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder rote Linien zwar gezogen, aber dann doch nichts getan, wenn Putin sie überschritten hat. Also es gab Giftmorde, es gab Hinrichtungen im Tiergarten in Berlin. Journalisten wurden in der Nähe vom Kreml umgeschossen. Also es gab ja immer wieder Sachen, es gab Cyberangriffe, es gab den Versuch, Wahlen zu beeinflussen. Warum hat man das damals alles durchgehen lassen?
Ja, es ist ganz interessant, wenn man mit den Handelnden spricht, dass sie dafür oft auch keine Erklärung finden können. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwanger hat uns gesagt, ich habe nicht verstanden und nie verstehen können, warum wir Russland so viel haben durchgehen lassen. Warum wir zugelassen haben, dass jede rote Linie überfahren wird. Und da sprechen wir nicht von der Ukraine, sondern da sprechen wir von Operationen, die sich sehr früh schon gegen dieses Land hier gerichtet haben, beginnend 2015, das was man heute etwas hüftsteif hybriden Krieg nennt. Aber all diese Dinge haben ja eine lange Geschichte. Und warum trägt dieses Buch den Titel Das Versagen? Es trägt den Titel, weil spätestens ab dem Jahr 2014 die Frage, was Wladimir Putin will für sein eigenes Land, aber auch für Europa, klar ist. Es geht immer nur noch um die Frage, wie schlimm es eigentlich werden wird. Und unsere Antwort auf die Ereignisse des Jahres 2007 ist, dass wir sagen, wir bauen noch zwei weitere Stränge, um uns noch abhängiger von russischem Gas zu machen, Nord Stream 2. Dann kommt man auf die brillante Idee, dass man auch noch wesentliche Teile der Gasspeicher in russische Hand legen könnte. Wir reden darüber, dass es schon mal eine gute Idee wäre, ein bisschen mehr Geld fürs Militär auszugeben und machen das dann aber irgendwie nicht. Und ich könnte die Liste fortsetzen und ganz vieles von dem, was uns heute alle miteinander beschäftigt und besorgt, dass viele, was auf einmal in so großer Geschwindigkeit nachgeholt werden muss, weil es in der Vergangenheit nicht getan worden ist, das beginnt spätestens im Jahr 2014. Und das ist ein strukturelles Versagen, weil es kein Erkenntnisproblem gab, aber es gab ein massives Umsetzungsproblem.
Bevor wir noch ein bisschen genauer in euer Buch sozusagen einsteigen, würde ich ganz gerne jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir haben viele Bierdeckel bekommen, tolle Fragen. Es kristallisieren sich so ein paar sozusagen Schwerpunkte raus. Vielleicht, Frau Kloger, erste Frage. Die Bedrohung durch die NATO, die Putin ja auch als Kriegsgrund immer wieder genannt hat. Wie viel Wahrheit steckt da dahinter?
Na, es ist eins der großen Feindbilder, das heute durch Propaganda vor allen Dingen ja auch im eigenen Land irgendwie massiv aufgeladen wird, dass die NATO angriffslüstern und angriffslustig bereitsteht, Russland zu erobern. Mir sind solche Pläne irgendwie nicht bekannt. Es ist immer wieder das Argument genannt worden, wenn die NATO, also das westliche Militärbündnis, wenn die NATO immer weiter nach Osten irgendwie vorrückt, Richtung russische irgendwie Grenze, dann sind russische Kernsicherheitsinteressen bedroht. Dass man darauf im Verlauf der 90er Jahre mit dem hohen Tempo, dass man gegangen ist, übrigens, weil die Kandidaten, die in die NATO wollten, dieses hohe Tempo unbedingt gehen wollten, eben weil sie sich aufgrund historischer Erfahrung einen Schutz vor Russland irgendwie erhofften, dass man da nicht sensibel genug war, dass man die russische, sowjetische Geschichte vielleicht intensiver hätte in den Blick nehmen sollen und auch können, dass man andere, bessere Anstrengungen hätte unternehmen müssen, um Russland, aber auch einem postsowjetischen Staat wie der Ukraine vielleicht ökonomisch dann doch etwas dauerhafter irgendwie zu helfen, zu unterstützen. Das ist alles richtig. Es ist überhaupt und gar kein Argument dafür, dass Russland unter Wladimir Putin, es hat mal jemand ausgerechnet, von den 25 Jahren, die er jetzt an der Macht ist, ich glaube, seit 22 Jahren Krieg führt.
Wahnsinn.
Tschetschenien, völlig vergessen bei uns, war ein Krieg, der erst Ende der 90er Jahre irgendwie geendet hat. Ne? Also das wir denken irgendwie an Georgien, ja. Wir denken natürlich an die Krim und die Ukraine, aber wir denken weniger an Syrien, ne? und Tschetschenien. So kommt diese Zahl irgendwie zustande.
Sie haben ja lange in Russland auch gelebt und ein Leser will wissen, ein Zuhörer, wie waren Ihre Erfahrungen mit den Menschen dort, als Sie in Russland tätig waren?
Oh je, jetzt gehen Sie mitten in mein Herz. Ich war in diesem Land zu Hause und ich war in diesem Land so gerne zu Hause. Und ich habe es geliebt. Und mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, ihre Geschichten zu hören. Gerade ich, so als junge Deutsche, die kam und dieses Land so auf eine ganz neue Weise auch entdecken durfte, sagen, dieses neue Russland, ein Russland, sagen, mit dem, in dem die Menschen durchaus Hoffnungen hatten auf Demokratie und Marktwirtschaft. Sie hofften irgendwie, dass das so ein bisschen, dass es vom Himmel plumpst, ne? So wie, ne, wie die westlichen Zigaretten, die dann irgendwie ins Land kamen. Sicher eine illusorische Hoffnung, aber sie war dennoch da, dass dieses Land nun endlich sich, wie die Menschen mir das oft sagten, zu einem normalen europäischen Land entwickeln könnte und würde. Die Geschichten aus dem sowjetischen Leben dieser Menschen, unglaubliche Geschichten, natürlich von Krieg, von Verfolgung, von Straflager, von einem sich einrichten in einem System der Angst, einem sich einrichten in einer Welt, in der ein Geheimdienst wie der KGB mit Offizieren wie Wladimir Putin eine wesentliche irgendwie Rolle spielte. Und dennoch zu versuchen, sagen, das Beste draus zu machen und eine Zukunft für die Kinder zu bauen. Die Menschen haben sich in dieser Zeit, sie haben sich als Teil Europas empfunden. Und das ist, glaube ich, somit die größte Sünde, die der Gläubige Wladimir Putin seinem Land irgendwie angetan hat und antut, sagen, die Instrumentalisierung von Geschichte als Waffe, in dem der Westen der Gegner und der Feind ist, in dem die vermeintliche, sagen, russische, sagen, Zivilisation, diese vermeintlich ganz besondere Welt mit ihren orthodoxen Werten, die so ganz andere sind als unsere, nämlich Gehorsam, Opferbereitschaft, Patriotismus, mit neuen Schulbüchern, mit einem auf wirklich sagen, auf diesen furchtbaren sagen, Kriegspatriotismus ausgerichteten Bildungssystem, in dem die Kinder in der ersten Klasse jeden Montag irgendwie stramm stehen müssen für die Verteidigung des Vaterlandes. Das ist das, was Putin sagen, diesem Land antut. Und die Menschen aus Angst, aus Sorge, aber auch aufgrund dieser sehr tief sitzenden Ressentiments, und da könnten wir jetzt 3 Stunden sprechen, natürlich.
Wir haben noch so viel Bierdeckel.
Tief sitzenden Ressentiments sagen, sich hinter diesem Wladimir Putin versammeln.
Georg, wie lange hält Putin wirtschaftlich noch durch? Wie lange kann er diesen Krieg führen?
Also auch da haben sich alle Prognosen als falsch herausgestellt. Ja. Wir debattieren jetzt gerade das 20. Sanktionspaket. Und das wird dann im Zweifel auch nicht das letzte sein. Und wenn wir einmal zurückschauen, dann war der Plan von Beginn an nicht nur die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Mitteln, also mit der Lieferung von Waffen, keine Beteiligung von NATO-Soldaten in irgendeiner Art und Weise in diesem Konflikt, eine absolut kluge und notwendige Vorsichtsmaßnahme, aber die Lieferung von Waffen in einer steigenden Art und Weise, aber von Beginn an auch Sanktionen und die Hoffnung, dass Russland einen solchen so kostspieligen Krieg so lange nicht würde durchhalten können. Und das tun sie aber jetzt seit inzwischen 4 Jahren und jedes Sanktionspaket stopft hier nochmal ein Loch und da nochmal ein Loch. Erst verbieten wir, dass es Diesel, Kerosin und Benzin aus Russland selbst ist. Gas ist nochmal eine eigene Geschichte. Inzwischen gilt seit dem Januar auch eine weitere Klausel, die heißt, dass sie in Zukunft auch bitte kein Diesel und kein Benzin mehr hier in Augsburg oder anderswo tanken, das zwar nicht in Russland selbst hergestellt worden ist, aber aus russischem Rohöl besteht. Die Geschichte der Schattenflotte kennen Sie alle. Und man muss sagen, das ist so ein Hase-und-Igel-Spiel, wo nach allem, was man wissen kann. Ich sagen würde, dass die Wirkungen auf die russische Wirtschaft schon substanziell ist. Aber ich auch niemanden kenne, der darauf wetten würde, dass die das jetzt keine 6 Monate, ein Jahr oder vielleicht auch 2 Jahre noch durchhalten. Da gilt das, was Katja gesagt hat. Das ist, Putin ist jemand, der das lange Spiel spielt. Und in allen Diskussionen über einen Waffenstillstand oder wie immer das man nennen wird, steht ja auf russischer Seite ein Punkt auch immer ganz oben auf der Liste. Und das ist das Ende der Sanktionen. Also in dem Moment, wo die Waffen schweigen, will der Kreml und will Wladimir Putin, dass wir im Grunde in einen Zustand zurückkehren. Jetzt kann man über die Frage debattieren, ob das der Zustand des 23. Februar 2022 wird. Vielleicht ist aber die russische Vorstellung auch, dass es eigentlich der Zustand des Jahres 2013 sein soll. Und dann sind wir mehr oder weniger über Nacht wieder an dem Punkt, wo wir mit Russland gewesen sind, bevor diese Aggression begonnen hat.
Ich habe noch viele Bierdeckel, aber das ist alles die gleiche Frage. Und da würde mich eure Antwort tatsächlich auch extrem interessieren als Investigativjournalisten. Was hat Putin gegen Trump persönlich in der Hand?
Das weiß ich.
Hilfesuchender Blick, ich sehe das schon, Georg. Entschuldigung, jetzt habe ich es nicht verstanden.
Das weiß Georg. So. Na, wenn es wirklich eng ist, kann ich also Georg.
Nee, das weiß er nicht. Ist schon wirklich ein tolles Modell hier mit den Bierdeckeln. Und in Augsburg gibt es nicht nur Bierdeckel, man kriegt sogar ein Bier dazu. Das ist man gleich in der ersten Reihe. Das ist schon ein toller Ort hier.
Ja, nachher dann.
Na, ich warte noch ein bisschen, aber nachher. Es gibt darüber so viel Spekulation und nichts, was sich in irgendeiner Art und Weise belegen lassen würde. Ich kenne meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gut genug, um ihnen sicher sagen zu können, dass es nicht daran liegt, dass sie alles, aber auch alles unternehmen, um das zutage zu fördern, was da möglicherweise existiert. Aber Stand heute gibt es nichts Beweisbares, Belastbares. Nichts.
Vielleicht.
Entschuldigung. Das System Putin funktioniert unter anderem nach dem Prinzip, es gibt dafür ein ganz russisches Wort, der Pradajnost. Das bedeutet, dass alle und jeder am Ende käuflich sind und gekauft werden können und sich käuflich machen. Und es steht zu vermuten, dass Wladimir Putin genau das bei Trump irgendwie auch vermutet. Dass es am Ende, wenn man ihm sozusagen die Aussicht auf den schnellen Deal, auf das Geschäft und auf auch größere Geschäfte irgendwie verspricht. Und das passiert ja. Und es passiert ja immer wieder. Und es passiert ja immer neu in den Verhandlungsrunden. Dass das dann am Ende hilft und das auch hilft, sagen die offensichtliche persönliche, emotionale irgendwie Abneigung, die Donald Trump gegenüber Volodymyr Zelensky hat. Das wiederum hat mit Biden und seinem und Bidens Sohn und Ereignissen in Kiew zu tun, die Trump irgendwie übel genommen hat und ja und entsprechend irgendwie reagiert und dass er davon ausgeht, dass Trump starke Männer mag, politisch. Ja.
Vielleicht gleich eine Anschlussfrage, wo der Name Trump gefallen ist. Ich will die beiden wirklich überhaupt gar nicht gleichsetzen. Da gibt es große, große Unterschiede. Aber machen wir vielleicht mit Trump gerade den gleichen Fehler, wie wir ihn mit Putin gemacht haben? Also wir versuchen, ihn zu besänftigen, wir versuchen, ihm entgegenzukommen. Wir versuchen, Geschäfte mit ihm zu machen und hoffen, dass dann schon irgendwie alles gut ausgeht.
Ja, das ist ein berechtigter Punkt. Aber ich habe auch Verständnis für all diejenigen, die in diesen Zeiten in Berlin diese Entscheidung zu treffen haben. Aus der Abhängigkeit von Russland haben wir uns, auch wenn es teuer und schmerzhaft war, vergleichsweise schnell und einfach befreien können. Das war eine Energieabhängigkeit. unsere Abhängigkeit von den USA ist auf so vielen Ebenen so viel bedeutender und tiefer. Es fängt an mit der militärischen. Dem steht in nichts nach die nachrichtendienstliche Abhängigkeit. Der frühere Innenminister Thomas de Maizière sagte mal in einem Anfall von Offenheit, ohne die Amerikaner sind wir taub und blind. Und das gilt in ganz vielen Bereichen zugleich. Und da rede ich nicht von militärischen Fragen, sondern ich rede von terroristischen Bedrohungen und anderem. Wir haben weite Teile dieser Dinge an die USA ausgelagert. Dann kommen die ökonomischen Fragen. Und das heißt, jetzt eine Form zu finden, möglichst schnell in den Bereichen, in denen wir seit so langer Zeit wissen, dass wir eigenständiger werden müssen, so schnell wie möglich voranzutreiben, ohne es gleichzeitig zu einem großen Bruch mit den USA kommen zu lassen. So verstehe ich die Strategie ja nicht nur der Bundesregierung, sondern aller europäischen Länder. Klar, guckt man sich jemanden wie Trump an und wie er sich agiert, würde man sich ein hartes, klares, kaltes, entschlossenes Auftreten wünschen. Ich würde allerdings sagen, dass wir das bei Grönland tatsächlich einmal gesehen haben, dass wir es auch in Handelsfragen beispielsweise gesehen haben. Aber es zeigt dann auf einmal auch, dass es ja einen Punkt in Europa gibt, der erstaunlich gut funktioniert. Nämlich den, wo wir uns tatsächlich einmal entschieden haben zu sagen, Europa existiert als Europa. Und das tut es, wenn es um Handel und Zölle geht. Da tritt ganz Europa ans Schlagmal und ist sofort eine Macht und es ist handlungsfähig. Und in ganz vielen anderen Bereichen, in denen wir diese Handlungsfähigkeit auch haben müssen, haben wir sie nicht. Wir haben die Handlungsfähigkeit nicht, weil wir die entsprechenden Strukturen nicht haben. Weil man leider sagen muss, dass der Egoismus, und das gilt für Deutschland ganz genauso, in diesen Bereichen einfach groß ist. Sagen wir mal, je näher sie an den Kern des Nationalstaates kommen, umso mehr fahren da die Stacheln aus. Also wir haben einen europäischen gemeinsamen Dienst, aber um Himmels Willen wollen wir nicht, dass der im Ernst für Europa verhandelt. So. Und genauso ist es an anderen Bereichen auch. Wir werden für diese Bereiche schnell neue Formen finden müssen. Und ich kann es nur wiederholen, ich hoffe, dass es schnell geht jetzt.
Sie haben gerade die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen angesprochen. Das war ja auch ein Argument, was die Kanzlerin, was Frau Merkel, auch Schröder immer wieder vorgebracht haben. Russland liefert uns billiges Gas, also ist im Grunde auch so ein bisschen verantwortlich gewesen für unseren Wohlstand. Also wir konnten damit gut leben und haben vielleicht auch so manches Auge zugedrückt. Hatten Sie vielleicht aus der Situation heraus gar nicht anders handeln können oder hätte man doch Möglichkeiten gehabt, andere Wege zu gehen, vorher schon strikter gegenüber Putin aufzutreten?
Naja, es war ja über Jahrzehnte das Argument, da existierten die goldenen Zeiten des Kalten Krieges noch, also goldene Zeiten im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. Da hat man ja auch schon gesagt, die Sowjetunion ist immer ein verlässlicher Lieferant von preiswertem Gas, Pipelines verbinden über Jahrzehnte, weil ihr Bau auch so teuer ist. Und sie verbinden beide Seiten und machen damit schon beide Seiten auch voneinander abhängig und damit sichern sie Stabilität und damit den Frieden. Das ist das Argument ja bis heute auch von Gerhard Schröder in Bezug auf Energielieferungen. Wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man sehr wohl, dass es diese absolute Verlässlichkeit und diese Selbstverständlichkeit in dem Maße nie gegeben hat, sondern dass Energie und Energielieferungen immer wieder auch als Waffe irgendwie eingesetzt, auch als politische Waffe eingesetzt worden sind. Und wenn man noch ein bisschen genauer schaut, dann stößt man auf einen Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 1980, in dem die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt beschließt, dass die Abhängigkeit von einem Energieträger, in den Importen bitte nicht mehr als 30% betragen soll. Das war die sogenannte irgendwie 30%-Regel. Ob das nun Gas aus der damaligen Sowjetunion war oder ob das irgendwie Öl aus den OPEC-Staaten irgendwie gewesen ist. Aber 30%, sozusagen das sichert eine vergleichsweise große Unabhängigkeit. So, als wir auf diesen Kabinettsbeschluss gestoßen sind, nachzulesen im Bundesarchiv, haben wir angefangen, die verantwortlich Beteiligten, ne, irgendwie danach zu fragen. Und von denen, sagten so einige, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Auch im Bundeswirtschaftsministerium habe ich noch nie gehört. Andere sagten, ja, da war mal was, und 30%, ja, so gar keine schlechte Idee. Aber es war jetzt nicht, und das ist ja dann doch so ein bisschen das Traurige auch, es war nicht so, dass das irgendwie eine der Grundregeln unserer volkswirtschaftlichen irgendwie Stabilität.
Ja, schon echt toll. Man kann das 40 Jahre machen und wird immer mal wieder überrascht. Ist so wie Katja sagt, Katja kommt ja irgendwann mit diesem Kabinettsbeschluss, sage ich, sehr total interessant. Also fängt man irgendwie an, die Beteiligten danach zu fragen. Man reist so in der Zeit zurück. Trifft man auf lauter ehemalige Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des Auswärtigen Amtes, und denen sagen manche, kenne ich, war für mich absolut handlungsleitend. Sagt der Nächste, habe ich irgendwie mal gehört, aber weiß ich nicht mehr genau. Kommt noch einer und sagt, habe ich noch nie von gehört. Erklärt einem das Bundeswirtschaftsministerium, 30% habe ich noch nie gehört. Vor 2 Wochen diskutieren wir mit Olaf Scholz in der Hamburgischen Landesvertretung in Berlin. Sagt er, diese 30%-Geschichte ist ja wirklich irre, das hätte ich auch gerne mal gewusst. Und das ist schon, und an manchen Stellen muss man sagen, fragt man sich tatsächlich, wie kommen wir eigentlich in so schwierigen und bedeutsamen Fragen zu unseren Entscheidungen? Und deswegen bin ich persönlich sehr froh, dass eine Diskussion, die wir in diesem Land jetzt auch schon seit 20 Jahren führen, nämlich ob wir mal sowas wie einen nationalen Sicherheitsrat brauchen, ob wir mal dieses sehr festgefügte Silo-Denken der Ministerien dadurch aufbrechen, dass es einen Ort gibt, an dem die großen Fragen diskutiert, entschieden und dann auch in operatives Handeln durchgesetzt wird. Eine Idee, die übrigens schon Wolfgang Schäuble hatte, und zwar als er das erste Mal Bundesinnenminister war, und das liegt jetzt auch schon ein bisschen länger zurück. So, einen solchen nationalen Sicherheitsrat haben wir jetzt, und ich kann nur hoffen, dass er in Geschwindigkeit und Konsequenz die Arbeit aufnimmt und wir dann sowas wie diese 30%-Geschichte vielleicht irgendwie nicht normal haben.
Ach so, ich dachte, Sie wollten noch was dazu sagen.
Nee, ich könnte jetzt mal weiter plappern, aber es gibt noch so viele.
Es gibt vor allem 3 neue Bierdeckel, die ich gerne einbringen möchte. Vielleicht Frau Kloger, warum sind die Zustimmungswerte für Putin in der eigenen Bevölkerung weiterhin doch relativ stabil und so hoch?
Ja, das ist ein sehr trauriger Befund, bei dem wir uns in den Zahlen auf die Umfragen des allerletzten verbliebenen, unabhängigen, kleinen, aber unabhängigen Meinungsforschungsinstituts in Moskau stützen, das Levada-Institut, dessen Direktor Lev Gutkov irgendwie weit über 70 mittlerweile einen Mut und eine Konsequenz irgendwie an den Tag legt, indem er sagen, diese Umfragen weiter durchführen lässt und die Ergebnisse veröffentlicht und sie auch im Westen veröffentlicht, was ihn ganz schnell zum ausländischen Agentenextremisten und noch schlimmer irgendwie machen kann und damit irgendwie ins Gefängnis bringen kann. Die letzten Zahlen sind, ungefähr 70% der Menschen stehen hinter Wladimir Putin und stehen damit auch hinter den von ihm erklärten Zielen dieses Krieges. Es hat mit vielen Faktoren zu tun, warum das so ist. Ein ganz wichtiger Faktor ist Propaganda. Propaganda vor allen Dingen durch das staatliche Fernsehen nach wie vor eine der Hauptinformationsquellen, wenn nicht sogar die Hauptinformationsquelle, Haupt Quelle irgendwie der Menschen in Russland, Zugänge zu, also unabhängige Medien gibt es sonst nicht mehr. Zugänge zu Exilmedien sind mindestens mal begrenzt. Es ist auch ziemlich gefährlich geworden, sagen diese Zugänge zu suchen. Das Jüngste war jetzt, dass Telegram irgendwie auch beginnt zu blockieren. Also die Möglichkeiten, sich unabhängig an Fakten orientiert zu informieren, die werden immer kleiner. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Alleine 15 Fernsehsender in Russland, 15, beschäftigen sich mit sogenannten militärpolitischen Fragen im Sinne des Kreml. Propaganda, ein ganz wichtiger Faktor. Angst. Wer auf die Straße geht und nur ein leeres Blatt hochhält, riskiert Gefängnis. Wenn man das dreimal macht oder viermal macht, geht man ins Straflager. Und das ist nicht ein Gefängnis nach deutschen Maßstäben. Und Angst ist ein wichtiger Treiber, wie wir ja alle wissen. Und das Dritte ist das sich Versammeln hinter Wladimir Putin und seinen, wenn man so möchte, imperialen Obsessionen der Wiederherstellung des russischen großen Imperiums, dieser slawischen Dreieinigkeit, wie das so oft genannt wird, Belarus, Ukraine, Russland als Führungsnation dabei. Das sind sehr, sehr tiefsitzende, kulturelle, historische Muster, Ressentiments, die sich konzentrieren in diesen Zeiten, indem man sich dann doch hinter Wladimir Putin versammelt. Sind die Menschen in Russland kriegsmüde? Ja und nein. Es ist das Bestreben des Kreml, in den großen Städten, in denen sich potenziell Opposition bilden kann, eher bilden kann als woanders, in den großen Städten Moskau, Petersburg seien genannt, das Leben so weiterlaufen zu lassen, als ob da irgendwie gar nichts wäre. Als ob da irgend so eine Spezialoperation in dem von Nazis beherrschten Kiew irgendwie laufe oder in der Ukraine laufe. Einberufung ins Militär ist ja in den großen Städten so gut wie nicht irgendwie der Fall. Nach wie vor setzt man, trotz eines Wehrdienstes, den man leisten muss, jetzt setzt man auf Freiwilligkeit, auch auf in gewissem Maße erzwungene Freiwilligkeit. Es wird sehr viel Geld dafür bezahlt, dass russische Männer, dass sie sich zum Dienst in der Ukraine verpflichten. Für viele Familien entsprechen die Summen einem Lebensarbeitsgehalt. Also wir sprechen über solche Dimensionen. So dass dieser Krieg, diese Spezialoperation, die ist da, die existiert, aber gleichzeitig existiert sie auch nicht. Und das ist so ein Zustand, in dem man sich natürlich auch einrichten kann. Leider Gott.
Welche Chancen sprechen Sie denn der Opposition im Exil zu? Es gibt ja viele Russen, die versuchen von außen eben Dinge zu bewegen. Aber kann das funktionieren? Ich meine, Nawalny war vielleicht das beste Beispiel. Er wollte unbedingt zurück nach Russland, wohl weil er sich darüber im Klaren war, dass es von außen noch schwerer wird, etwas zu verändern.
Oder wie es ein Leser hier, ein Zuhörer fragt, sollte Putin mal verschwinden, wer würde nachfolgen?
Ja, das Exil über die lange russische Zaren, aber auch über die lange sowjetische Geschichte immer wieder die Klügsten und die Tapfersten, die ins Exil gehen mussten und versucht haben, aus dem Ausland nach Russland irgendwie oder in die Sowjetunion irgendwie einzuwirken, Es hat in der Regel nicht wirklich funktioniert, aus dem Ausland sozusagen eine politische Basis ja. Zu schaffen. Nawalnys Leute in Person von Julia Nawalny versuchen das. Das Ergebnis ist mehr als offen, befürchte ich. Aber natürlich sind Medien im Exil, sind ja viele Journalistinnen und Journalisten nach dem 24. Februar ins Ausland gegangen. Sie mussten ins Ausland gehen, haben in den baltischen Staaten Arbeitsmöglichkeiten gefunden, auch in Deutschland. Deutschland war eine Weile recht großzügig mit Visa und Arbeitsmöglichkeiten, so dass sich doch Exilredaktionen irgendwie gefunden haben, die eine bewundernswerte Arbeit machen und es auch uns leichter machen, sozusagen zu verstehen, was in diesem Land vorgeht und nicht vorgeht. Ja. Denn die Zugänge werden ja immer begrenzter, immer schwieriger.
Es gibt, ja, und eine Frage zum, ich meine, wir kennen das alles, diese Oligarchen, diese unheimlich reichen Menschen aus Russland, die da zum Teil Fußballclubs in Großbritannien gehabt haben. Wir kennen die Bilder der Yachten, die man noch versucht hat zu beschlagnahmen, was da meistens doch nicht geklappt hat, weil man zu spät war oder aus politischen Gründen die Schiffe hat doch noch auslaufen lassen. Warum, so die Frage, ist es so schwer, das russische Geld der Oligarchen für die Unterstützung der Ukraine zu benutzen? Das ist ja versucht worden, gerade vom deutschen Kanzler Friedrich Merz, aber er ist in Europa damit ziemlich brachial gescheitert, würde ich sagen.
Ja, es gibt eine, wir haben vorhin schon über die Sanktionen gesprochen, es hat sehr früh eine Diskussion gegeben unter den führenden Wirtschaftsnationen G7 über die Frage, ob man dieses russische Vermögen einfriert oder ob man es eigentlich auch verwenden kann. Und der heftigste Widerstand gegen die Idee, mehr zu machen, als es einzufrieren, kam von einem früheren Finanzminister, der damals Bundeskanzler war, nämlich Olaf Scholz, der so wie andere auch die Auffassung vertreten hat, dass eine echte Beschlagnahme dieser Gelder eine existenzielle Bedrohung für den Euro darstellen könnte. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie sagen, naja, was machen dann eigentlich, fallen einem ja noch ein paar andere ein, die hier wahrscheinlich große Konten haben und chinesisches Geld, arabisches Geld. Das ist die große Sorge gewesen, ob man an dieses Geld mit dieser Härte tatsächlich rangehen kann und darf. Und mit dem Oligarchengeld, das ist, liegt irgendwie noch mal ein bisschen anders. Ich finde den jetzt gefundenen Kompromiss nicht ganz so schlimm, wie er gemacht wird. Und er wird nach Lage der Dinge jedenfalls für 2, möglicherweise sogar 3 Jahre dafür sorgen, dass die Ukraine eine gute Finanzierung hat.
Aber da handelt es sich ja um russisches Staatsvermögen, nicht um das private irgendwie Geld der sogenannten Oligarchen, also dieser Machtelite um Putin herum. Naja, wir haben ja nur rechtsstaatliche Möglichkeiten, ja. Dagegen vorzugehen. Ja. Und das ist in der Regel schwierig und mühsam. Und es gibt eine ganze Industrie, die über Jahre und Jahre damit sehr viel Geld verdient hat, irgendwie Anwälte, Steuerberater, Vermögensverwalter und so weiter, reiche Menschen übrigens nicht nur aus Russland irgendwie dahingehend zu beraten, dass sie irgendwie möglichst wenig irgendwie Steuern irgendwie bezahlen. Also die von Georg und seinen Kolleginnen damals veröffentlichten Panama Papers zeigen das ja nicht nur irgendwie für Russland. Also das ist schon irgendwie das ist schon irgendwie ziemlich schwierig, aber wir müssen uns da schon auch in den Spiegel schauen, vor allen Dingen auch sagen unsere britischen Freundinnen und Freunde, wir haben natürlich willentlich und wissentlich sagen den russischem Geld und den Besitzern dieses Geldes über Visa und Vermögensanlagen, vor allen Dingen in Großbritannien, ja auch die Türen weit, weit aufgemacht. So dass Sie ja nicht nur mit Ihren Yachten, sondern vor allen Dingen auch mit Ihrem Geld gekommen sind.
Also ich habe ja neben meiner deutschen noch eine italienische Hälfte und erinnere jedenfalls seit vielen Jahren diese Sommer, wo man irgendwo am Strand sitzt, meistens so die sardische Ecke und dann laufen die Yachten ein, die die Größe haben eines Flugzeugträgers im Zweiten Weltkrieg. Und inzwischen gibt es ja diese berühmten Wessel-Tracker. Dann halten Sie das einmal irgendwie auf das Schiff. Und interessanterweise kommen die eigentlich immer aus Ländern, wo man sagt, da kommen so zwei Dinge irgendwie zusammen. Meistens Länder, die ihren eigenen Bevölkerungen unglaublich wenig zu bieten haben. Kein gutes Gesundheitssystem, keine Korruptionsfreiheit. Sagen wir mal, nicht diese Vorstellung davon, die wir ja alle in unseren Gesellschaften teilen, dass so bei allen Macken, die wir auch selber haben, aber dass wir schon die Idee haben, dass wir das Land dann vielleicht jeweils immer ein bisschen besser, als wir es selber vorgefunden haben, weitergeben. Und diese Form von Kleptokratie, die da vor allem in Russland entstanden ist, im Grunde so eine, sind wir mal so eine Diktaturform, die auch historisch ziemlich einmalig ist. Das ist ja kein Ein-Parteien-System mehr, sondern das ist ein Ein-Personen-System. Und es geht in seinen Herrschaftsstrukturen, im Grunde nimmt es seine Anleihen eher bei Stalin. Aber in der Frage, wie man eigentlich leben will, ist man... Suchen Sie sich noch eine Werft, wo Sie sagen, könnt ihr eigentlich auch einen Whirlpool bauen, der bei Windstärke 10 nicht überschwappt? Und was kostet es eigentlich irgendwie unerheblich? So, es ist eine Obszönität und Skrupellosigkeit, die auch in der Geschichte wirklich nochmal richtig herausragt. Es ist einfach nichts anderes als verachtenswert.
Nun ist es ja so, letzter Bierdeckel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr schlau sind und uns hier oben mit diesen Bierdeckeln auch Regieanweisungen zukommen lassen. Diese darf ich dir jetzt für die nächste Frage mitgeben. Bitte zurück zum Thema Doppelpunkt Versagen der deutschen Politik.
Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
Oder war mal jemand streng?
Ne? Ja. Wir sind es gewohnt. Aber ich bin gehorsam. Und tatsächlich wäre meine nächste Frage auch wieder zurückgegangen, mit Blick in die Vergangenheit. Und da fällt ja unser Blick immer wieder auf eine Frau, die ein ganz besonderes Verhältnis zu Russland und auch zu Putin selbst hatte, nämlich Angela Merkel. Wir haben sie schon erwähnt. Auch sie konnte Russisch. Sie hat immer wieder Reisen in die Sowjetunion unternommen. Also sie kannte das Land, sie kannte die Traditionen, sie kannte die Menschen. Und sie hat auch immer wieder so ein bisschen den Eindruck vermittelt, sie würde Putin durchschauen. Aber so eine richtige Handhabe hatte sie dann doch nicht gegen ihn. Wie kann man sich das denn erklären? Und wie würden Sie das Verhältnis der beiden beschreiben?
Also man würde sich eigentlich wünschen, dass sie es erklärt. Und zwar jenseits
der... Wir haben es auch versucht, aber...
Wir haben es auch versucht und dann haben wir wirklich ganz außerordentlichen Zugang für dieses Buch gehabt. Und dann gab es aber dann doch ein paar Menschen, die nicht mit uns sprechen wollten. Dazu gehörte auch die frühere Bundeskanzlerin, die uns hat ausrichten lassen, dass sie dann doch so viele Anfragen aus aller Welt bekomme und schon aus Gründen der Gleichbehandlung jetzt auch mit uns irgendwie nicht sprechen konnte. Sagen wir mal, da wir sie beide nun wirklich lange, lange kennen, fand ich das eine etwas ungewöhnliche Erklärung. Aber so war es. Ja, Angela Merkel hat sich sicher keine Illusionen gemacht, was und wer Wladimir Putin ist. Und aus Gründen, die sie bis heute nicht erklärt hat, hat sie aber ihre Politik des ständigen Dialogs. Und daran würden wir nun sagen, war nie etwas falsch, zu versuchen, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Ja, was denn sonst? Aber sie hat sich an keiner Stelle entschieden, dieses Gesprächsangebot mit Härte und Konsequenz zu paaren. Also die dann doch erhebliche politische und ökonomische Macht dieses Landes auch mal an einer Stelle einzusetzen und zu sagen, ein bestimmtes Verhalten zieht Konsequenzen nach sich. Wir kappen nicht das russische Gas, aber nach der Annexion der Krim bauen wir nicht auch noch eine zweite Pipeline. So, also wenn Sie im Grunde einmal rückwärts gehen, all das, was wir nach dem 24. Februar 2022 als Land tun, das ist ja ein Moment, an dem es zu einer fundamentalen Änderung der deutschen Russlandpolitik kommt. Das allermeiste dieser Dinge ist viel früher diskutiert worden. Und Olaf Scholz sagte uns in einem unserer Gespräche, dass er heute zum Ergebnis komme, dass vieles von dem, was nach dem Februar 2022 passiert ist, besser nach 2014 passiert wäre. Er sagt, ich bin sicher, das hätte Wirkung auf Wladimir Putin gezeigt. Wir würden sagen, da sind wir nicht so sicher. Aber da wir uns im hypothetischen Bereich befinden, geht es einzig um die Frage, wäre es gute und kluge Politik gewesen, es zu versuchen, dieses klare Signal zu senden. Und da sind wir eindeutig der Auffassung, dass es richtig gewesen wäre, dass es zwingend gewesen wäre und dass es geradezu Pflicht gewesen wäre.
Gerhard Schröder hatte in seiner Kanzlerschaft 5 Jahre mit Wladimir Putin zu tun, Angela Merkel 16. Ihre Politik gegenüber Wladimir Putin war nach dem, was wir wissen, gekennzeichnet sehr wohl von der Erkenntnis, um wen es sich da handelte, aber auch einer politischen Strategie, die durch das stete Gespräch mit ihm, denn auch unter Merkel war Russlandpolitik ähnlich wie unter Schröder, war Chefinnen irgendwie Sache, durch das stete Gespräch Wladimir Putin immer wieder zu Kompromissen und wenn es auch die allerkleinsten gewesen sind.
Sie schreiben das auch immer so schön in Ihrem Buch, wie sie zu ihm sagt, Wladimir, da müssen wir noch einmal reden.
Ja, das beschreibt Angela Merkel ja auch sogar selbst. Eine dieser Situationen, wir sind im Herbst 21, sie weiß, und Wladimir Putin weiß das natürlich auch, sie wird nicht mehr Kanzlerin sein. G20-Gipfel in Rom, man erwartet Wladimir Putin, Russland gehört zur Gruppe der G20, man erwartet Wladimir Putin in Rom, er kommt nicht, weil er sagt, Pandemie mache ich nicht. Schickt anstelle dessen eine Videobotschaft, ich glaube mit einem seiner langen Monologe über die NATO und was irgendwie alles ganz fürchterlich ist. Und Angela Merkel schreibt es selbst in ihren Memoiren, dass sie sagte, Mensch, das war doch eine Chance, es wäre eine Chance gewesen, sich mit Wladimir Putin nochmal hinzusetzen, Herbst 21, Truppenaufmarsch an den ukrainischen Grenzen, also sich mit Wladimir Putin hinzusetzen und nochmal irgendwie mit ihm irgendwie zu sprechen. Wladimir, das geht ja irgendwie nicht, ne? Wladimir, was machst du denn da? Also, ich glaube, dass das auch eine Form der Politik gewesen ist, über dieses persönliche Verhältnis, diesen steten Gesprächsfluss, in dem die beiden gewesen sind. Und es war ja auch nicht immer nicht erfolgreich, ne? Sondern das zu tun. Aber am Ende, so sagen es Menschen, die das noch intensiver betrachtet haben als wir, ist sie offensichtlich davon ausgegangen, dass er am Ende so denkt wie wir. Dass wir in einer Abwägung von Risiko und Nutzen, von Kosten und Nutzen, dass er nicht den sehr risikoreichen Weg einer großen Auseinandersetzung mit dem Westen irgendwie gehen würde. Und diese mögliche Grundeinschätzung, die war falsch. Sie war von Anfang an falsch, weil Wladimir Putin ein anderes Ziel hatte. Wladimir Putin spielt ein anderes Endgame.
Zu den interessantesten Dokumenten, fand ich, für mich hat es zu den faszinierendsten Funden gehört, ein kleines Dossier, das im September 2022, 6 Monate nach Kriegsbeginn, wir sind nach Butscha. Da schickt Wladimir Putin seinen Butscha Botschafter
war das,
in.
War das
Massaker? Butscha ist das Massaker das in Butscha, ich bitte um Entschuldigung.
Genau, ja.
Und Wladimir Putin schickt seinen Botschafter in Berlin zu Olaf Scholz ins Kanzleramt und der bringt ihm so ein Dossier vorbei zu einigen Fragen europäischer Energiepolitik. Herbst 22, Sie werden sich erinnern, das sind die Monate, wo wir uns fragen, bleiben eigentlich die Heizungen kalt und stehen die Fabriken still? Wie wird das eigentlich in so einem ersten Winter? Und Wladimir Putin lässt dieses Dossier überreichen und es ist im Grunde typisch, die ersten 5, 6 Seiten sind nur, warum es überhaupt nicht an Russland liegt, sondern nur an Deutschland und der NATO, der EU. Aber eigentlich hat dieses Papier nur einen Zweck. Und der Zweck heißt, ich habe einen Vorschlag, wie alle deutschen Probleme ganz schnell gelöst werden können. Und das Problem, die Lösung heißt Nord Stream 2. Lasst uns doch einfach diese Leitung jetzt ans Netz gehen lassen. Olaf Scholz sagt dazu, Wladimir Putin hatte noch im September 2022 nicht verstanden, dass es ein weiter so auf keinen Fall für Deutschland geben kann und geben wird. Er hat sich verkalkuliert. Aber ich finde, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was bringt Wladimir Putin auch im September 2022 dazu, es jedenfalls für möglich zu halten, dass das vielleicht mit Deutschland wieder so sein wird, wie es so viele Jahre vorher auch war. Große Empörung, große Aufregung, ein paar Sanktionen. Aber der Kern der Beziehungen, vor allem der Kern der wirtschaftlichen Beziehungen, bleibt unangetastet. Im Jahr 2022 und auch heute ist es unvorstellbar. Aber zu lange hat das, völlig egal, was er eigentlich getan hat, hat sich genau diese Vermutung von ihm als richtig herausgestellt.
Wie konnte das eigentlich sein? Weil es ist ja nicht so, dass es keine Kritiker gab, dass es niemanden gab, der gewarnt hat. Selbst in der Regierung gab es Szenarien, was passieren könnte. Warum hat man diese Leute nicht ernst genommen?
Er bringt ja auch den inzwischen verstorbenen Herrn Schoppenhoff. Da gab es ja einige, die sehr deutlich waren.
Ich könnte jetzt sagen, das sind mal diese klassischen Journalistenfragen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich und in dieser Rolle.
Das würde ich auch sagen.
Weil es oft sehr viel einfacher ist, zusammenzusetzen, was passiert ist, als im Nachhinein tatsächlich noch die Erklärung dafür zu finden. Wir treffen auf viele der Beteiligten, denen es heute außerordentlich schwer fällt, zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Und wir treffen auf viele, die einzelne Stücke des Handelns und des Nichthandelns erklären können, aber dann empört auf andere Teile verweisen und sagen, aber es ist doch geradezu, also es war zwingend, Nord Stream 2 zu bauen, aber es grenzt doch an Landesverrat, die Gasspeicher zu verkaufen. Wir hatten ein Interesse an guten wirtschaftlichen Beziehungen, aber wir hätten in aller Härte auf Hackerangriffe oder Mord im Tiergarten reagieren müssen. Und man fragt sich, wo in dieser Regierung eigentlich all diese Dinge einmal nebeneinander gelegt worden sind und nicht nur die einzelne Entscheidung angeschaut wurde, sondern bewertet wurde, dass unsere Entscheidungen in Russland beständig ankommen mussten als wir finden immer einen Grund, warum wir nicht oder nur schwach reagieren. Und wir kein Feld identifiziert haben, dem wir gesagt haben, hier mal mit Härte und Konsequenz.
Ich würde einen Gedanken vielleicht hinzufügen. Was dachte man in Berlin im Kanzleramt, möglicherweise auch die Kanzlerin, was man so an dem eigenen Land, den Menschen im eigenen Land vielleicht zumuten kann oder nicht zumuten kann oder nicht zumuten will. Es ist ja nicht so, dass wir über das berühmte 2%-Ziel, Sie erinnern sich, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, dass wir über dieses 2%-Ziel erst seit 2014 oder 2014 oder 2015 diskutieren, sondern in Wahrheit kamen die ersten Forderungen, und zwar sehr klar und sehr hart schon, von einem amerikanischen Präsidenten namens Bill Clinton. Also kann man sozusagen sich stetig erhöhenden Verteidigungshaushalt und die damit verbundenen Fragen natürlich, wird dieses Land wieder kriegstüchtig, kann man das sagen den Deutschen irgendwie zumuten, die sich ja dann doch auch in dieser Friedensdividende vergleichsweise bequem irgendwie eingerichtet haben. Daran ist es kein Vorwurf, aber es, glaube ich, ist eine Beschreibung sozusagen eines Zustandes. Kann man, wenn man sagt, man muss doch vielleicht ein bisschen unabhängiger werden von diesen russischen Energielieferungen, da gibt es schon ganz gute Gründe dafür. Und auch nicht das erst seit 2014. Kann man höhere Preise zumuten? Damit vielleicht sagen nicht das Exportwachstum, das dieses Land ja sicher auch braucht. Also kann man den Deutschen irgendwie das alles zumuten und wird man dann möglicherweise vielleicht gar nicht wiedergewählt?
Mit dieser Frage, glaube ich, würde ich jetzt uns hier zurücklassen. Ich würde auf das Buch verweisen, meine Damen und Herren.
Sie Peter, wenn du mir noch
sehr gerne.
Das immer, wenn du mir noch 30 Sekunden erlaubst, weil das ja
auch eine Minute.
Auch heute, ich denke, das ist wieder so ein Abend und dann gehen irgendwie alle nach Hause und sagen, also
gute Laune im Programm ist es nicht.
Und deswegen, man hat ja für so ein Buch dann doch viele Dinge nochmal in der Hand und dazu gehören Unterlagen eines geradezu historischen Treffens zwischen einem damals gerade noch neuen sowjetischen Generalsekretärs namens Michail Gorbatschow und einem amerikanischen Präsidenten namens Ronald Reagan. Sie erinnern sich. So, und dann fängt das da so an, Mitte der 80er Jahre, und die sollen sich 1985 dann mal in Ruhe zusammensetzen, und zwar in Genf, weil die Welt im Jahr 1985 auch in ziemlich schlechtem Zustand ist. Und es geht vor allem um Fragen der nuklearen Hochrüstung. Es geht um die Frage, wie fängt man eigentlich mal an, so bestimmte Modelle für die Rüstungskontrolle auch einzuführen. Und eigentlich stehen die Aussichten ziemlich schlecht. Dieser neu installierte Gorbatschow, Ronald Reagan, Sie erinnern sich, Reich des Bösen und so. Und dann sitzen die beiden da zusammen und es kommt zu folgendem Dialog. Ronald Reagan, ehemaliger Schauspieler und Anhänger von Science-Fiction-Filmen, sagt völlig unvermittelt zu Gorbatschow, sagen Sie, Herr Generalsekretär, aber wenn die USA von Außerirdischen angegriffen wird, würden Sie uns dann beistehen? Und der völlig verblüffte Gorbatschow sagt, Herr Präsident, das sage ich Ihnen zu. Aber sagen Sie mal, Herr Präsident, wenn die jetzt zuerst so in die Sowjetunion kommen, würden Sie denn, und Reagan sagt, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und ab dem Moment läuft's. Und die beiden fassen Vertrauen zueinander und innerhalb von ganz kurzer Zeit werden in der Geschichte der nuklearen Hochrüstung die kühnsten Maßnahmen getroffen, diese Geißel der Menschheit ein Stück zurückzufahren. Und als ich diese Unterlagen, als wir diese Unterlagen wieder in der Hand haben, haben wir uns daran erinnert, dass es manchmal auch reicht, dass es zwei vernünftige Menschen gibt, die sich im richtigen Moment entscheiden zu sagen, man kann die Welt auch mal wieder in die andere Richtung ein Stück bewegen. Und die Hoffnung jedenfalls wollen wir und sollten wir alle miteinander nie aufgeben.
Ich glaube, das ist ein Schlussapplaus wert. Katja, von Ihnen auch noch etwas Hoffnung?
Doch, ganz viel Hoffnung. Ich hatte sagen, die Ehre, das Vergnügen und die Ehre, diesen Gorbatschow, den ich Michail Sergejewitsch nennen durfte, irgendwie kennenzulernen und ihn immer wieder zu treffen und sagen, wenn es einen Menschen mit, sozusagen mit, wie soll ich mal sagen, mit romantischem Herzen irgendwie gegeben hat, aber doch dem klaren Blick, dass sein Land ein europäisches Land ist, und dass sein Land sozusagen doch für die Zukunft Werte verkörpern sollte, die er so mit den allgemeinen Menschen, die nannte er die allgemein menschlichen Werte, also ein Miteinander sein wollen, gut miteinander auskommen wollen und vor allen Dingen alles dafür zu tun, dass es nicht mehr sozusagen zu Krieg kommt. Man sagte immer, dass Wladimir Putin, nur weil er Deutsch spricht, dass der Deutsche im Kreml sei. Nichts könnte falscher sein. Wenn es einen Deutschen sozusagen im Kreml gegeben hat, dann war das sozusagen dieser Michail Sergejewitsch Gorbatschow, der sich dort in Genf am Kamin mit Ronald Reagan traf. Und Giorgio, du weißt natürlich, dass es in Wahrheit ja nicht um die Außerirdischen alleine ging, sondern dass in Wahrheit die ganze Sache von einer Frau ins Rollen gebracht worden war, nämlich von Nancy Reagan, die für dieses wichtige Treffen, auch dies ist verbürgt, eigens ihren Astrologen befragt hatte, der genauen Termin und Stunde sozusagen dieses Treffens festgelegt hat. Ronald Reagan hat sich daran gehalten und so ging alles seinen Weg, Giorgio. Es waren die Frauen, mal wieder.
Absolut. Liebe Katja, jetzt haben wir auch noch erleben dürfen, dass du ihm mit einem italienischen Vornamen anredest, wenn du ihn tadelst. Das finde ich bemerkenswert. Danke auch noch für diesen
immerhin
Einblick.
Sprengel.
Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass das faszinierende 90 Minuten plus waren. Danke, dass ihr beiden bei uns wart. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.